Hallo, herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und heute ist der 4. August und ich freue mich, dass ihr wieder reinhört und mit uns gemeinsam weiterlest in der täglichen Bibellese. Wir lesen immer aus der Übersetzung Neues Leben und die einzelnen Stellen, die gebe ich euch direkt vorher an. Ich wünsche euch viel Freude und Segen beim Zuhören. Das zweite Buch Chronik, die Kapitel 35 und 36. Josia feiert das Passa. Danach feierte Josia in Jerusalem das Passa des Herrn. Am 14. Tag des ersten Monats wurden die Passalämmer geschlachtet. Josia bestellte die Priester zu ihrem Dienst und ermutigte sie, ihre Aufgaben im Haus des Herrn zu erfüllen. Den Leviten, die für den Dienst des Herrn abgesondert waren und die Israeliten unterweisen sollten, sagte er: Bringt die Lade nun in das Haus, das Salomo, der Sohn Davids und König von Israel, errichtet hat. Ihr sollt sie nicht mehr auf euren Schultern tragen. Dient nun dem Herrn, eurem Gott und seinem israelitischen Volk. Haltet euch bereit, geordnet nach Familien und Abteilungen, wie es den Anweisungen entspricht, die König David von Israel gegeben und Salomo, sein Sohn, aufgeschrieben hat. Nehmt eure Plätze im Heiligtum ein, entsprechend den Gruppen der Familien eurer Brüder aus dem Volk, und zwar je eine Abteilung einer Familie der Leviten für eine Gruppe. Schlachtet die Passalämmer, reinigt euch und kümmert euch um die Zubereitung für eure Brüder, damit sie nach den Anweisungen, die der Herr durch Mose gegeben hat, handeln. Dann stiftete Josia dem Volk 30.000 Lämmer und junge Ziegen und 3.000 Rinder aus seinem persönlichen Besitz für die Passaopfer derjenigen, die sich versammelt hatten. Auch die Männer des Königs gaben großzügig für das Volk, die Priester und die Leviten. Hilkia, Secharja und Jehiel, die Vorsteher im Haus Gottes, übergaben den Priestern 2.600 Lämmer und Ziegen und 300 Rinder als Passaopfer. Die Anführer der Leviten, Konanja und seine Brüder Shemaja und Netanel, sowie Hashabja, Jehiel und Josabat, übergaben den Leviten 5000 Lämmer und Ziegen und 500 Rinder für das Passaopfer. Als alles für die Passafeier geordnet war, nahmen die Priester und Leviten, geordnet nach Abteilungen, ihre Plätze ein, wie der König es festgelegt hatte. Danach schlachteten sie die Passalämmer und die Priester nahmen das Blut von den Leviten und versprengten es auf dem Altar, während die Leviten die Tiere zubereiteten. Sie legten die Brandopfer beiseite, um sie dem Volk zu geben nach ihren Familien, damit sie dem Herrn opfern konnten, wie es im Buch Mose vorgeschrieben war. Mit den Rindern verfuhren sie genauso. Dann brieten sie die Passalämmer am Feuer nach der Vorschrift, kochten die heiligen Opfer in Töpfen, Kesseln und Pfannen und teilten sie rasch an die Leute aus. Danach bereiteten sie das Passamahl für sich selbst und die Priester, denn die Priester, die Söhne Aarons, waren bis in die Nacht mit den Brandopfern und dem Fett beschäftigt gewesen. Deshalb bereiteten die Leviten für sich und für die Priester das Mahl zu. Die Sänger, Nachkommen Asafs, waren ebenfalls auf ihren Plätzen ganz nach den Anordnungen Davids, Asafs, Hemans und Jedutuns, des Sehers des Königs. Die Torhüter bewachten die Tore und brauchten ihre Plätze nicht zu verlassen, denn ihre Brüder, die Leviten, bereiteten auch für sie das Passa. Auf diese Weise wurde an jenem Tag der Dienst des Herrn geordnet, um das Passa zu feiern und die Brandopfer auf dem Altar des Herrn darzubringen, wie König Josia es befohlen hatte. Alle versammelten Israeliten feierten das Passa und danach 7 Tage lang das Fest der ungesäuerten Brote. Seit der Zeit des Propheten Samuel war kein solches Passafest mehr in Israel gefeiert worden. Keiner der Könige Israels hatte je ein Passa wie Josia gefeiert, an dem alle Priester und Leviten, alle Einwohner Jerusalems und Besucher aus ganz Juda und Israel teilnahmen. Dieses Passa wurde im 18. Jahr von Josias Regierungszeit begangen. Josia stirbt im Kampf. Nachdem Josia die Arbeiten am Tempel beendet hatte, führte König Necho von Ägypten seine Streitmacht nach Karkemisch am Euphrat und Josia zog ihm entgegen. Doch König Necho schickte Boten zu Josia, die ihm folgende Botschaft überbrachten: Was willst du von mir, König von Juda? Ich habe heute keinen Streit mit dir. Ich will nur gegen das Volk kämpfen, mit dem ich im Krieg liege. Gott hat mir befohlen, mich zu beeilen. Wende dich nicht gegen Gott, der auf meiner Seite ist, sonst wird er dich vernichten. Aber Josia ließ nicht ab von ihm, sondern wollte ihn unbedingt in einen Kampf verwickeln. Er hörte nicht darauf, was Necho in Gottes Auftrag gesagt hatte. Stattdessen zog er auf der Ebene von Megiddo in die Schlacht. Doch die feindlichen Bogenschützen schossen auf König Josia. Da rief er seinen Männern zu: »Bringt mich hier heraus, ich bin schwer verwundet.« Sie hoben Josia von seinem Streitwagen und legten ihn in einen anderen seiner Wagen. Darin brachten sie ihn nach Jerusalem zurück, wo er starb. Er wurde in den Königsgräbern begraben und ganz Juda und Jerusalem trauerte um ihn. Jeremia schrieb Klagelieder für Josia und bis heute werden von den Sängerinnen und Sängern Trauerlieder über Josia gesungen. Sie wurden Teil der Tradition in Israel und sind im Buch der Klagelieder aufgezeichnet. Die übrigen Ereignisse während Josias Herrschaft und seine guten Taten, die er nach dem Gesetz des Herrn vollbrachte, sind alle im Buch der Könige Israels und Judas beschrieben. Joahas herrscht in Juda. Danach machte das Volk des Landes Joahas, den Sohn von Josia, zum nächsten König in Jerusalem. Joahas war 23 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 3 Monate in Jerusalem. Dann wurde er vom ägyptischen König abgesetzt. Dieser forderte von Juda 100 Talente Silber und 1 Talent Gold als Tribut. Der König von Ägypten setzte Eljakim, den Bruder von Joahas, als König von Juda und Jerusalem ein und änderte Eljakims Namen in Joachim. Sein Bruder Joahas aber nahm König Necho als Gefangenen mit nach Ägypten. Joachim herrscht in Juda. Joachim war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre in Jerusalem. Auch er tat, was dem Herrn, seinem Gott, missfiel. Da zog der babylonische König Nebukadnezar gegen ihn heran. Er legte Joachim in bronzene Ketten und nahm ihn mit nach Babel. Auch einige Geräte aus dem Haus des Herrn nahm er mit und ließ sie in seinem Palast in Babel aufstellen. Die übrigen Ereignisse während der Herrschaft Joachims und einschließlich seiner schlechten Taten und aller Dinge, die ihm vorgeworfen werden können, sind im Buch der Könige Israels und Judas beschrieben. Nach ihm wurde sein Sohn Joachim König. Joachim herrscht in Juda. Joachim war 18 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 3 Monate und 10 Tage in Jerusalem. Joachim tat, was dem Herrn missfiel. Im Frühjahr des folgenden Jahres ließ König Nebukadnezar ihn gefangen nehmen und nach Babel bringen und mit ihm Schätze aus dem Haus des Herrn. Nebukadnezar ernannte Joachims Bruder Zedekia zum nächsten König in Juda und Jerusalem. Zedekia herrscht in Juda. Zedekia war 21 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre in Jerusalem. Er tat, was dem Herrn, seinem Gott, missfiel, und weigerte sich, vor dem Propheten Jeremia Buße zu tun, der im Namen des Herrn zu ihm sprach. Zugleich lehnte er sich auch gegen König Nebukadnezar auf, obwohl er vor ihm im Namen Gottes geschworen hatte. Zedekia war ein hartherziger und widerspenstiger Mann, der sich weigerte, zum Herrn, dem Gott Israels, umzukehren. Auch die Anführer der Priester und des Volkes wandten sich immer mehr von Gott ab. Sie folgten den gottlosen Bräuchen der Völker und entweihten das heilige Haus des Herrn in Jerusalem. Der Herr, der Gott ihrer Vorfahren, sandte wieder und wieder seine Boten, die sie warnten, denn er sorgte sich um sein Volk und um sein Heiligtum. Doch das Volk machte sich über die Boten Gottes lustig und gab nichts auf deren Worte. Sie verspotteten die Propheten so lange, bis der Herr so zornig auf sein Volk wurde, dass er durch nichts mehr zu besänftigen war. Der Fall Jerusalems. Da ließ der Herr den König der Chaldäer gegen sie in die Schlacht ziehen. Er tötete Judas junge Männer mit dem Schwert, sogar im Heiligtum, und verschonte weder junge Männer und Frauen noch die Alten. Gott gab sie alle in die Hände Nebukadnezars. Er nahm alle Gegenstände, große und kleine, aus dem Haus Gottes und die Schätze aus dem Haus des Herrn und dem Königspalast und die Reichtümer der Männer des Königs mit nach Babel. Dann legten sie Feuer an das Haus Gottes, rissen die Jerusalemer Stadtmauer ein, brannten alle Paläste nieder und zerstörten alle kostbaren Gerätschaften. Die wenigen, die überlebten, wurden nach Babel verschleppt. Dort mussten sie dem König und seinen Söhnen dienen, bis das Königtum der Perser an die Macht kam So erfüllte sich das Wort des Herrn, das er durch Jeremia verkündet hatte. Von da an lag das Land in vollkommener Sabbatruhe und war öde und verlassen, bis 70 Jahre erfüllt waren. Kyros gestattet den Juden die Rückkehr aus dem Exil. Im ersten Jahr der Herrschaft von König Kyros von Persien erfüllte sich das Wort des Herrn, das er durch Jeremia gesprochen hatte. Er entflammte den Geist des Kyros, des Königs von Persien, sodass dieser folgende Erklärung abfassen und im ganzen Reich verkünden ließ. So spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Er hat mich dazu bestimmt, ihm ein Haus zu errichten in Jerusalem, in Juda. Wer unter euch seinem Volk angehört, sein Gott sei mit ihm. Er soll hinaufziehen. Der 1. Korintherbrief, Kapitel 7, die Verse 1 bis 24. Über die Ehe. Nun zu den Fragen, die ihr in eurem Brief stellt. Ja, es ist gut für einen Menschen, sexuell enthaltsam zu leben. Doch weil es so viel Unzucht gibt, sollte jeder Mann seine Frau haben und jede Frau ihren Mann. Der Ehemann sollte sich seiner Frau nicht entziehen. Dasselbe gilt für die Ehefrau ihrem Mann gegenüber. Die Ehefrau gibt ihrem Mann das Recht über ihren Körper. Und ebenso gibt der Ehemann seiner Frau das Recht über seinen Körper. Keiner soll sich dem anderen verweigern, es sei denn, beide Ehepartner beschließen übereinstimmend, sich für eine begrenzte Zeit sexuell zu enthalten, um sich noch intensiver dem Gebet widmen zu können. Danach kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchung führt, weil ihr euch nicht beherrschen könnt. Das ist aber nur eine Empfehlung von mir, kein Gebot. Ich wünschte, jeder könnte unverheiratet leben, so wie ich es tue, aber wir sind nicht alle gleich. Gott schenkt manchen die Gabe der Ehe und anderen die Gabe, unverheiratet zu leben. Den Unverheirateten und Verwitweten sage ich aber, dass es besser ist, so wie ich, unverheiratet zu bleiben. Doch wenn sie sich nicht enthalten können, sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfülltem Verlangen beherrscht zu werden. Für die Verheirateten habe ich ein Gebot, das nicht von mir kommt, sondern vom Herrn. Eine Frau soll sich nicht von ihrem Ehemann scheiden lassen. Wenn sie sich aber doch von ihm trennt, soll sie allein bleiben oder zu ihm zurückkehren. Und ebenso soll ein Mann seine Frau nicht wegschicken. Nun spreche ich zu den übrigen unter euch, obwohl ich in dieser Sache kein Gebot vom Herrn habe. Wenn ein gläubiger Mann eine ungläubige Ehefrau hat und sie bereit ist, weiter mit ihm zu leben, darf er sie nicht wegschicken. Und wenn eine gläubige Frau einen ungläubigen Ehemann hat und er bereit ist, weiter mit ihr zu leben, darf sie ihn nicht wegschicken. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst stünden eure Kinder nicht unter Gottes Segen, doch so gehören sie ihm. Wenn aber der Ehepartner, der nicht an Christus glaubt, auf einer Trennung besteht, dann lasst ihn gehen. In diesem Fall ist der gläubige Partner nicht zum Zusammenbleiben verpflichtet, denn Gott will, dass seine Kinder in Frieden leben. Ihr Ehefrauen könnt nicht wissen, ob eure Ehemänner vielleicht durch euch zum Glauben finden. Und ihr Ehemänner wisst nicht, ob durch euch eure Ehefrauen vielleicht zum Glauben kommen. Nehmt das Leben an, in das der Herr euch gestellt hat, und lebt so weiter, wie es war, als Gott euch berufen hat. So lauten meine Anweisungen für alle Gemeinden. Wurde ein Mann zum Beispiel beschnitten, bevor er gläubig wurde, soll er nicht versuchen, diesen Schritt rückgängig zu machen. Und wenn ein Mann unbeschnitten war, als er zu Christus fand, soll er sich jetzt nicht beschneiden lassen. Denn es spielt keine Rolle, ob ein Mann beschnitten ist oder nicht. Entscheidend ist es, Gottes Gebote zu halten. Jeder bleibe in dem, was er war, als Gott ihn berief. Warst du ein Sklave? Dann mach dir deswegen keine Sorgen. Wenn du allerdings die Gelegenheit hast, freizukommen, dann nutze sie. Und denke daran, wenn du ein Sklave warst, als der Herr dich berief, dann bist du jetzt ein Freigelassener vor Gott. Und wenn du frei warst, als der Herr dich berief, dann bist du jetzt ein Sklave von Christus. Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt, deshalb werdet nicht Sklaven von Menschen. Und so sage ich euch, liebe Brüder, bleibt so vor Gott, wie ihr wart, als er euch berief. Psalm 27, die Verse 1 bis 7. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr beschützt mich vor Gefahr. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn böse Menschen kommen, um mich zu vernichten, wenn meine Feinde und Verfolger mich angreifen, dann werden sie stolpern und stürzen. Ein mächtiges Heer umzingelt mich, dennoch fürchte ich mich nicht. Auch wenn sie mich angreifen, bleibe ich voller Zuversicht. Eine einzige Bitte habe ich an den Herrn. Ich sehne mich danach, solange ich lebe, im Haus des Herrn zu sein, um seine Freundlichkeit zu sehen und in seinem Tempel still zu werden. Denn er wird mich aufnehmen, wenn schlechte Zeiten kommen, und mir in seinem Heiligtum Schutz geben. Er wird mich auf einen hohen Berg stellen, wo mich niemand erreichen kann. Dann werde ich über meine Feinde, die mich umzingeln, triumphieren. Jubelnd will ich ihm Opfer darbringen und den Herrn loben und ihm singen. Hör meine Bitten, Herr, sei barmherzig und erhöre mich. Sprüche Kapitel 20, die Verse 20 und 21. Wenn du deinen Vater oder deine Mutter verfluchst, wird das Licht deines Lebens in der Finsternis verlöschen. Ein Erbe, das man zu früh im Leben erhält, ist am Ende kein Segen. Der heutige Bibeltext. Ich gebe euch noch die Losung mit aus Psalm 119, Vers 162. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Und dazu aus Johannes 6, Vers 68. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Mittwoch. Und wenn ihr wollt, dann hört doch morgen wieder rein. Wir lesen natürlich weiter und freuen uns, wenn ihr dabei seid. Bis dann. Tschüss.